Ja, ich beginne eine neue Serie, eine Dreier-Serie, Beten, Stille sein und Fasten im Hinblick auf die Osterzeit, im Hinblick auch auf die Gebets- und Fastentage vor Ostern, vom Montag bis Donnerstag, dann am Donnerstagabend mit dem Abendmahl schließen wir das ab. Und das erste Thema ist Beten als geistliche Übung. Und wenn ich so das Zeitgeschehen anschaue, dann hat dieser Text, ich wähle die Texte ja meistens so, ich weiß eigentlich auch nicht, so 3-4 Monate voraus aus und manchmal mache ich auch die Predigten dann schon. So fällt mir auf, dass jetzt eine unglaublich schwierige Zeit ist für Israel. Man kann sagen, es ist immer schon schwierig für Israel, aber es scheint mal nochmals wie eine Schippe draufgelegt zu sein. Auf wen sollen sie sich in dieser Situation verlassen? Auf die UNO? Auf die USA? Ja, schon eher. Auf die EU? Alle diese Kürzel? Irgendwie nein. Und wenn ich dann so schaue, was ich ja mal einfach so aufgeschnappt habe, dann merkt man, die Zeiten werden nicht nur in Israel und in der Umgebung dünner, sondern auch bei uns. Und vielleicht seht ihr die Jahreszahl 2022, das ist ja ein Stück schon vor diesem Nahostkonflikt oder dieser Eskalation im Nahen Osten. Da schreibt die Schweizerisch-Israelischer Gemeinschaftsbund der SIG, die Zahl der erfassten antisemitischen Vorfälle hat 2022 zugenommen. Und ein bisschen aktueller aus der Aargauer Zeitung vom 15.02. Es gibt in der Romandie 68% mehr Vorfälle als zuvor. Und ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, wir haben das überwunden. Vielleicht war es ein Traum. Vielleicht war es einfach Wunschdenken. Ich habe mir gedacht, wie kann man mit unserer europäischen Geschichte jemals wieder in diese Richtung auch nur denken? Es ist mir nach wie vor ein Rätsel. Und dann habe ich diese Predigt letzten Sonntag in Küsnach gehalten. Wir hatten ja einen Kanzeltausch, Andi Vetterli war da. Und am Ende der Predigt hat jemand dann gesagt, ja, am Samstag sei es zu einem Angriff auf einen orthodoxen Juden in Zürich gekommen. Und der junge, eingebürgerte Tunesier, der muss scheinbar gesagt haben, ich bin Schweizer, ich bin Muslim, ich bin hier, um Juden zu töten. Tod allen Juden, Allahu Akbar, Akbar. Unglaublich, einfach unglaublich, dass man sowas in der Schweiz auch nur ausdenken kann, ist für mich unglaublich. Und dann kam am Ende des Gottesdienstes jemand auf mich zu und hat gesagt, ja, aber andere, machst du keinen Unterschied zwischen dem jüdischen Volk und Gottes Volk und Israel? Und ich habe gesagt, weißt du, über das könnte ich nochmals 10 Predigten einfach so fast aus dem Stand machen. Und wenn wir danach fragen, ja, muss dann Gottes Volk oder muss Israel gläubig sein, um verfolgt zu werden, würde ich eindeutig sagen, nein. Denn oftmals reicht es schon nur, dass man Jude ist, um verfolgt zu werden. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum dieser Hass, der schon damals, und das ist die Brücke zum Text, der schon damals so krass war? Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel. Israel hat sich kaum als Nation etabliert oder gefunden. Sie sind kaum dem Sklavenhaus in Ägypten entronnen. Schon macht's wusch und es schlägt voll auf sie ein. Und es scheint, als ob das Begehren alle anderen Völker wäre dieses eine Volk auszurotten, immer und immer wieder, damals und heute. Und es wäre ja Gott sei es geklagt, beinahe gelungen, vor ein paar Jahrzehnten. Warum dieser Hass auf das jüdische Volk? Was denkt ihr? Woher kommt das? Was ist eigentlich das Problem? Es ist so alt wie das Volk selbst. Das möchte ich, darum habe ich die Stelle genommen. Aber jemand wollte an und ich habe reingeschwatzt.
Ein geistliches Problem.
Warum ein geistliches Problem?
Weil der Teufel will nicht, dass Jesus zurückkommt. Mhm.
Also du meinst dadurch, dass dieses Bestreben des jüdischen Volkes auf den Messias zu warten abgeschnitten wird. So. Aber wir rufen ja immer noch, oder wir rufen ja immer noch, komm, ja, Ende der Offenbarung. Ja, andere Gedanken noch? Danke, Ralf. Okay. Ja, aber dann, das ist ja, wo geht dann der Angriff hin? Eigentlich gegen Gott. Eigentlich gegen Gott. Natürlich kann man das dann, und gegen die Verheißung auch der Wiederkunft, oder? Es hängt ja dann alles zusammen. Eigentlich ist es auch so dieser Gedanke des Gottesvolkes, des erwählten Volkes, des Volkes, das in einer besonderen Beziehung zu Gott steht. Man kann das unterschiedlich ausdrücken, aber letztendlich geht es darum, es ist nicht nur eine Frage darum, das Volk auszurotten, eigentlich will man Gott weghaben. Und da ist Gottes Volk, das israelische Volk, immer die Juden, immer ein Blitzableiter allen Hasses gegen Gott. So würde ich es mal für ganz oberflächlich, ich weiß, man könnte, wie gesagt, man könnte 10, 20 Predigen über diese Thematiken machen. Vor allem auch aus dem Römerbrief, aus diesen Kapiteln dort, im zweiten Drittel des Römerbriefs, könnte man vieles herausholen. Einfach mal so viel. Und vielleicht spüren wir auch, wenn wir über Erwählung sprechen, wenn wir über Gottes Volk sprechen, wie nahe uns das kommt. Und darum ist für mich jedes Mal, wenn irgendwo das Volk Gottes, wenn Israel angetastet wird, auch die Frage, wann trifft es uns? Ich habe kürzlich zu Katharina gesagt, ich bin immer froh, wenn die Leute ein Handy in der Hand haben, dann haben sie kein Messer in der Hand. Oder es geht nicht so schnell. Es geht um dieses Monotheistische, Fixierte, dieses Sagen, wir haben den einzig wahren Gott. Und ihr könnt das ganz einfach mal testen, wenn ihr in eurem Umfeld sagt, ich bin im Fall Christ und ich glaube den einzig wahren Gott. Was das auslöst bei eurem Umfeld. Im besten Fall löst es das aus, ach schön, ich bin auch religiös interessiert, ich bin auch spirituell interessiert. Das ist so die beste Antwort, die man noch kriegen kann, meistens würde ich mal sagen. Oftmals aber auch kommt in dieser Zeit der großen Toleranz und des großen Alles ist möglich die hässliche Fratze der Intoleranz hoch und man sagt, ja, alles ist möglich, aber du bist nicht möglich, du bist unmöglich mit deiner Haltung. Das wollen wir nicht. Ja, es ist für mich hier in diesem Text sehr sichtbar, dass letztendlich das Volk Israel sich immer nur auf einen verlassen kann, nämlich auf ihren Gott, auf niemand anders. Und in dieser Situation hier, in dieser Kampfsituation, wo das Volk Gottes zerstört werden soll, in dieser Kampfsituation sieht man wie zwei Ebenen. Man sieht den Josua, Mose sagt ihm, geh hin, mustere das Volk, rüste es zu, zieh in den Kampf, nimm dir die besten Männer, schaff dir eine Armee und zieh in die Schlacht. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist die geistliche Ebene von Mose, Aaron und Hur, die auf dem Berg sind und den geistlichen Kampf führen. Und wenn ich das so auseinanderblättere, oder, dann kann man sagen, es gibt Leute, die machen sehr handfest etwas und es gibt Leute, die machen geistlich etwas. Aber letztendlich spielt es gar keine Rolle, wer was macht, denn der Sieg kommt von Gott allein, so oder so. Es gibt keinen Sieg für Gottes Volk, der nicht durch Gottes Hand gewirkt wird. Und manchmal, und ich spreche das jetzt ein bisschen waghalsig herunter auf uns, zugegebenermaßen, es ist ein bisschen waghalsig. Manchmal haben wir eine ähnliche Situation auch bei uns. Wir überlegen uns manchmal, was ist wichtiger? Ist es wichtiger, hinauszugehen, das Evangelium zu predigen, oder ist es wichtiger, zu beten? Ist es wichtiger, auf den Knien zu sein und Gottes Hand zu bewegen im Gebet, oder ist es wichtiger oder ist es besser, wenn man tatsächlich auch etwas tut? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich finde, es ist ein uraltes, seit ich Christ bin, kenne ich irgendwie dieses Dilemma. Und für mich persönlich ist es eine radikal falsche Alternative, die wir hier aufstellen. Und das meine ich, sagt, das denke ich, sagt dieser Text sehr deutlich. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Leute, die Hand anpacken und etwas bewegen, ganz praktisch, die Praktiker. Und wir brauchen die Leute, die ganz konkret geistliche Situationen im Gebet verändern. Und wenn wir das auseinanderreißen, dann kommt es nicht gut. Dann denkt nämlich der Praktiker, es liegt alles an mir. Und der geistliche Mensch, der betet, der lebt keine Wunder mehr. Er lebt nichts mehr, weil niemand die Arbeit tut, die getan werden muss. Ich hoffe, ihr könnt mir da einigermaßen folgen. Für mich eine falsche Alternative. Eine falsche Alternative, die etwas auseinanderreißt, was von Gott her, von Jesus Christus her zusammengehört. Er geht in die Stille und dann kommt er aus der Stille und beruft seine Jünger. Er lehrt sie beten und er lehrt sie aber auch Zeichen und Wunder tun und er lehrt sie auch das Evangelium verkünden. Es gehört beides zusammen. Und ich glaube und ich meine, in all diesen Jahren habe ich festgestellt, dass es letztendlich nur eine persönliche, wie sagt man das? Ja, Entscheidung, noch mehr als eine Entscheidung. Es ist so etwas, was in uns angelegt ist. Ja, Berufung, vielleicht auch nur ein persönliches Geschmäckle, was wir lieber machen und lieber tun. Oder so wie die einen, die gehen lieber in den Garten arbeiten und die anderen, die kochen lieber mit dem Gemüse. Und beides ist gut und beides braucht es. Die einen, die kochen lieber, die anderen waschen lieber ab. Ich hoffe, es ist bei euch auch so. Bei uns kochen beide gern und waschen beide gerne ab. Vor allem, wenn es die Maschine macht. Wir haben bei uns klare Arbeitsteilung. Meine Frau wäscht ab und ich trockne ab, weil ich sonst ein zu großes Gegötsche mache. Oder ich es nicht so gut kann. Und ich weiß auch nicht genau. Es ist einfach so, wie es ist. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie Mose auf den Berg geht, oder besser gesagt, mit wem. Er geht nicht alleine, sondern er geht mit zwei Leuten. Jetzt, wenn ihr euch das mal so vorstellt, oder wenn ihr jetzt, vielleicht müsst ihr eure Augen schließen, ich kann mir das mit offenen Augen vorstellen, Mose geht auf den Berg mit diesen zwei anderen. Könnt ihr das so vor eurem geistlichen Auge sehen? Woran erinnert das, wenn die zu dritt unterwegs sind? Emmaus-Jünger, Jesus, Berg der Verklärung, gut, da sind sie zu viert dann mit Jesus. Mose, ja, halb alleine, hat Josua dort ein bisschen mitgenommen und dann zurückgelassen, also was er die Tafeln empfing, nehme ich an. Aus dem Neuen Testament, wo gibt es so diese Dreierzahl? Dreieinigkeit? Golgatha? Wenn zwei oder drei versammelt sind, ja, sie machen ja genau das. Sie sind zu dritt dort. Ich weiß, ich habe das Bild schon mal gezeigt. Aber es ist halt einfach die gleiche Aussage. Da haben das gleiche Bild. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Und sonst sage ich es euch nochmal. Jesus sagt, wenn zwei oder drei zusammen sind, bin ich da. Jetzt, warum ist es so nötig, dass wir nicht allein unterwegs sind als Christen? Warum ist es nötig, oder warum hat Mose überhaupt diese zwei mitgenommen? Den Aaron und den Hur. Bei Hur denkt man, nimmt man an, dass es der Mann der Miriam ist, also sein Schwager. Warum hat er seine nächsten geistlichen Mitkämpfer mitgenommen? Er hätte auch allein gehen können. Er ging auch allein und Gott hat sich offenbart. Er ging allein und Gott hat sich im Sturm bzw. im Säusen des Windes gezeigt. Er hat vieles auch allein gemacht. Aber hier in dieser Kampfsituation war er nicht allein. Warum? Nochmals, ich habe es nicht gehört. Weil er vermutlich geahnt hat, dass man müde wird. Gebet, das war mein erster Punkt, ist ein Kampf. Gebet, das ist mein zweiter Punkt, ist manchmal auch einfach ein Krampf. Und Kampf nicht im Sinn von Krampf, sondern im Sinn von, es ist anstrengend. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich denke mir manchmal, wie lange muss ich noch beten, bis etwas endlich geschieht? Es ermüdet mich. Und ich denke mir auch manchmal, ich möchte das manchmal so ein bisschen wie wegschütteln, diese Last für Dinge, für Menschen zu beten. Ich möchte es manchmal wie weghaben. Ich habe letztens wieder mal so gebetet. Herr, schenk uns endlich wieder mal ein Zeichen deiner Gegenwart in diesen Gebetsanliegen, die wir haben. Es macht mich müde. Das hat mich erinnert an die Situation damals, als Katharina und ich zum Glauben gekommen sind und wir haben dann zusammen Bibel gelesen, wir haben zusammen gebetet und da haben wir was Interessantes gelernt. Ich weiß noch genau, wo das war, in Muri. Wir sind gemeinsam unterwegs gewesen und dann haben wir so unsere tiefen Ehegespräche geführt. Unsere Tochter und ihre Freunde waren auch irgendwo herum, unser Hund auch irgendwo. Und wir haben unsere tiefen Glaubensgespräche geführt und wir haben uns gegenseitig offenbart, wie wir uns manchmal im Gebet fühlen. Ich weiß noch so genau, wie das damals war. Ich habe Katharina gesagt, weißt du, manchmal schießt es mir einfach an, wenn du so schön bettest. Ich übersetze es. Manchmal finde ich es einfach ätzend, wenn meine Frau geistlich so auf der Höhe fliegt und ich habe das Gefühl, ich habe Bleisocken an. Und es entmutigt mich dermaßen und ich denke, so, jetzt hör mal auf beten. Und da haben wir gesprochen, ich weiß nicht, ob ich es zuerst gesagt habe, auf jeden Fall die Antwort des anderen war dann, und weißt du, mir geht es manchmal genauso. Und dann bist du so gut drauf und mich guckt so wahnsinnig an. Und als wir das ausgesprochen haben, und darum ist es wichtig, dass man auch über geistliche Dinge spricht mit seinen Nächsten, als wir das ausgesprochen haben, da ist uns bewusst geworden, da gibt es jemanden, der unser gemeinsames Gebet torpediert. Da ist jemand, der will einen Keil zwischen uns schlagen und uns geistlich auseinanderbringen. Und wenn ich mir heute überlege, was unsere Ehe ausmacht, dann ist es mitunter das, dass wir geistlich miteinander unterwegs sind. Im Gebet, im Hören auf Gottes Wort, im Entscheiden, im Dienen immer mehr, dass wir geistlich unterwegs sind zusammen. Und wir haben uns damals geschworen, nicht mit uns. Wenn jemand unser Gebet torpediert, wenn jemand einen Keil zwischen uns schlagen will, dann grind ab und durch. Dann erst recht. Wir lassen uns unser gemeinsames Gebet nicht nehmen. Und auch heute ist es noch so in anderen Dingen. Wir hatten letztlich ja unseren Hund, unseren Ferienhund zu Besuch. Und wir haben ja schon längere Jahre lang keinen Hund mehr. Also unser Hund ist etwa im 96, 97, schätze ich, mussten wir ihn einschläfen. Und wir gehen ja trotzdem viel spazieren mit unserem virtuellen Hund, aber das möchte ich jetzt nicht ausführen, das würde zu weit gehen. Also er ist ein super Hund, unser virtueller Hund. Aber wie gesagt. Und dann gibt es manchmal die Situation, oder wenn das Wetter so ein bisschen ist, so ein bisschen regnerisch, nieselig oder so, oder wir einfach ein bisschen müde sind und ein bisschen schlapp, dann fragt jemand von uns zweien, wollen wir noch spazieren gehen? Und die Antwort ist meistens nein. Aber wir gehen trotzdem. Wisst ihr, wir lassen uns die guten Dinge nicht nehmen von unserer Lust- und Laune-Mentalität, sondern wir wissen einfach, es tut uns gut, also machen wir es. Es tut uns gut zu beten. Wenn wir gemeinsam beten, sind wir stärker, als wenn wir alleine beten. Wenn wir gemeinsam kämpfen, dann können wir uns gegenseitig hochziehen. Und das ist der Trick, oder? Statt dass man hochschaut und denkt, ach, da oben ist alles gut und da unten ist alles Scheibe, denken wir, komm doch mit hoch. Wir lassen uns gegenseitig im Gebet voneinander ermutigen. Und darum war Mose nicht allein dort, weil seine Hände sonst gesunken wären, wie Janik richtig gesagt hat, und er nicht mehr konnte. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie lange Mose diese Hände oben hielt. Bis am Abend. Also, wenn man dann mal davon ausgeht, dass sie nicht in der brütenden Mittagshitze mit dem Kampf begonnen haben, sondern am Morgen, wie das meistens der Fall war, dann ist das doch ganz schön lang, die Hände hochhalten. Dann ist das ganz schön lang. Und er hat gebetet, bis der Sieg erreicht war. Er hat nicht aufgehört. Er hat nicht dann aufgehört, wenn er dachte, jetzt geht's ein bisschen vorwärts. Ja, jetzt macht das dann der Josua schon selber. Er ist ja ein taffer junger Kerl. Dann hat, ich nenne das, durchgebetet bis zum Ende. Mit seinen zwei Freunden auf beiden Seiten, die seine Hände hochgehalten hat. Er hat durchgebetet, er hat gekämpft, er blieb dran. Und das ist der große Wert, wenn wir uns zusammenschließen im Gebet. Ich habe mich auch mit einzelnen Leuten, auch in der Gemeinde, zusammengeschlossen, für bestimmte Anliegen zu beten. Und immer, wenn wir das tun, tun wir das, weil wir gemeinsam stärker sind. Weil es manchmal einfach mühsam ist alleine und weil, es ist mir auch schon aufgefallen, es ist ein bisschen schamig, aber nun ja. Ich stehe manchmal auf, wenn morgens um 6 Uhr mein Betpartner kommt. Ich stehe nicht immer für Gott um 6 Uhr auf. Aber für meinen Betpartner, weil er sonst sagt, so hast du wieder verschlafen, stehe ich auf. Es hilft uns einfach auch und es stärkt uns. So, und jetzt möchte ich mit euch eine kleine Übung machen. Ich möchte euch bitten, dass ihr mal aufsteht. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr die Hände mal in die Höhe hebt, etwa so, dass die Ellbogen so etwa auf Kopfhöhe sind. He? So, genau. Gut, und jetzt singen wir ein Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus, oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer kann
sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Wenn des Feindes Macht uns drohet und man Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig im Gebet. Da erweist sich Jesu Treue, wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Retter, der erhört dein Ernstgebet. Sind mit Sorgen wir verladen, sei es frühe oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, führ ihn zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet. Jesus alles, König, Priester und Prophet.
Könnt wieder hinsetzen. So, wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Ja. Ganz okay. Es ging gerade noch so. Ist anstrengend, oder? Also für mich ist es nicht anstrengend, weil ich das immer mache im Lobpreis. Aber wenn man es sich nicht gewohnt ist. Und jetzt für alle die, die Angst haben, dass wir jetzt wahnsinnig charismatisch und pfingstlerisch werden, oder? Und wir gleich noch dann anfangen, prophetisch zu reden und in Zungen zu beten und all dieses Zeugs. Ohne despektierlich zu sein, all diese guten geistlichen Gaben, so muss ich sagen. Nein, machen wir jetzt gar nicht. Könnt ihr aber gerne machen, wenn der Geist Gottes über euch kommt. Wenn ihr Angst habt, das ist aber sehr charismatisch, die Hände hochzuhalten, dann möchte ich euch einfach sagen, wir haben verschiedene Arten, wie wir beten. Wir beten manchmal so, wie ich es auf Kishona gelernt habe. Manchmal, und das ist meine liebste Gebetshaltung, gehe ich auf die Knie vor meinem Gott und bete ihn an. Und manchmal halte ich meine Hände hoch. Und jetzt mal einfach so eine kleine Quizfrage. Was denkt ihr, welche Gebetshaltung kommt in der Bibel nicht vor? Hände, Kishona musste Hände falten und Kopf senken. Und ich sage nichts gegen diese Art zu beten. Ich möchte einfach sagen, wenn ihr jetzt anticharismatisch eingestellt seid, dann hebt trotzdem die Hände auf zum Gebet. Weil das, auch wenn wir nicht mit allem übereinstimmen, was andere lehren, wir uns doch nicht von den Charismatikern knauen lassen wollen. Nur weil sie was richtig machen, müssen wir nicht sagen, ich mache es nicht. Nur weil es zum Pseudo-Erkennungszeichen geworden ist, ist es wegen dem nicht falsch, sondern es ist viel richtiger. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, sind es 2 oder 3 Jahre mal über den Text gepredigt, ich möchte, Paulus meint, ich will, dass Männer an allen Orten heilige Hände aufheben zum Gebet. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich kann mich sehr gut erinnern, weil seit damals Hans die Hände aufhebt beim Gebet. Ja, ich will dich jetzt nicht so rausheben, aber es ist mir so aufgefallen, oder? Da habe ich gedacht, das ist super, oder? Hans versteht etwas und dann macht er es. Egal, was alle anderen Leute denken. Und so soll es sein. Wir müssen nicht schauen, wie der links und rechts von mir betet, sondern lasst uns beten, wie der Mose gebetet hat, und dann lasst uns erleben, wie Gott kann, wie Gott Situationen verändern kann, wie er Situationen auf den Kopf stellt, wie er Veränderung schenkt. Und jetzt kommt etwas ganz Krasses. Wisst ihr, Gott könnte auch eingreifen ohne uns. Das ist überhaupt kein Problem für ihn. Er hat die ganze Armee des Pharao zack vernichtet, durch das, dass Mose ein bisschen mit dem Stab ins Wasser gehauen hat. Das ist sehr, ich weiß, es tönt jetzt ein bisschen lustig, aber es ist so. Er hat nicht wahnsinnig viel gemacht und war da mutig und ist reingegangen. Er hat nicht gehauen, er ist gerade nur reingegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat es sich geteilt. Und dann kam es wieder zurück. Also Gott kann Sieg schenken, auch ohne uns. Aber es ist ein Zeichen seiner Liebe und Güte, dass er uns mit hineinnimmt. Und ich hoffe schwer, dass ihr das mal erlebt habt, vielleicht bei eurem Vater, eurer Mutter, bei eurem Lehrmeister oder bei einem guten Freund, der euch mit hineingenommen hat in das, was er schon konnte. Und euch nicht als Löhlis hingestellt hat, wenn ihr es nicht gleich begriffen habt, sondern einfach gesagt hat, komm, ich will dir was zeigen. Und dann konntest du über die Schultern schauen und irgendwann konntest du selber mal. Und Gott möchte uns so mit hineinnehmen in sein geistliches Handeln, in sein übernatürliches Handeln. Und ich kann euch sagen, für mich gibt es nichts Größeres und Krasseres, als wenn ich plötzlich spüre, jetzt ist der Himmel offen und Gott wirkt und er wirkt hier durch mich als Mensch und in diese Welt hinein und ich sage nur, boah, ich bin Teil des Reiches Gottes geworden. Teil seiner Herrlichkeit, Teil seines wunderbaren Handelns hier mitten unter uns. Und das hat was, fast was Rauschhaftes manchmal, weil dann so ja, dieser Geist Gottes so in einem wirkt, dass man plötzlich merkt, hier ist einfach alles richtig und gut. Wir können von Mose lernen, durchzubeten. Und ich möchte jetzt zwei Personen, mit denen ich etwa seit 3,5 Jahren im Gebet bin, bitten, nach vorne zu kommen. Ich stehe extra ein bisschen hier am Rand, dann könnt ihr dann hier drüben stehen, weil ich dann euch verpixeln kann auf der YouTube-Aufnahme. Darum sage ich auch ihre Namen nicht. Ja, wir beten seit circa 3,5 Jahre zusammen, vielleicht sind es auch 4, ich war zu faul, um nachzuschauen, spielt auch nicht so eine Rolle. Wisst ihr noch, wie ihr es angefangen habt?
Du hast mich weinend vorgefunden bei der Pflege der Pflanzen und hast gefragt, nein, ihr seid kurz vor der Abreise gewesen und ich habe nur gesagt, so haut ihr ab, ich würde auch gerne abhauen. Dann hast du gefragt, wie es uns geht. Und so hat alles begonnen. Und wir haben, glaube ich, am nächsten Tag dich und Katharina schon getroffen und ihr habt uns angeboten, mit uns zu beten.
Ja, du hast damals gesagt, ihr seid in einer Therapie gewesen. Ich weiß nicht genau, wie man es sagen soll.
Coaching,
genau. Und du hast gesagt, und das Beste daran war, dass sie immer für euch gebetet hat, für eure Situation. Ja. Und dann bin ich nach oben gegangen und habe gedacht, also beten kann ich auch. Und dann habe ich das euch angeboten, habe mit Katharina gesprochen, wir haben es euch angeboten, wir haben uns getroffen und wir haben darüber gesprochen, wie oft wir uns zum Gebet treffen sollen. Wisst ihr noch, wie das war, Ralf? Weißt du es noch? Oder weißt du es nur,
genau.
Weil ich es dir letztens erzählt habe?
Ich war relativ gebetsfaul und habe vorgeschlagen, alle 14 Tage.
Und dann habe ich Doris angeschaut und gefragt, was denkst du?
Natürlich jede Woche, so viel wie möglich.
Und seitdem treffen wir uns einmal in der Woche zum gemeinsamen Gebet. Ja. Und wenn ihr jetzt so sagen müsstet, dieses Anliegen, das wir damals vor Gott gewälzt haben und bis heute ja vor Gott wälzen, wie viel Prozent davon sind schon erfüllt? Kann man das sagen? Ich weiß, es ist ein bisschen eine theoretische Frage, aber wenn du jetzt sagst, alles gut, fast himmlische Situation oder vollständige Gebetserhöhung wären 100%, wie würdet ihr es einschätzen? Ihr dürft euch auch gern schnell absprechen.
Ich hätte gesagt 80, du sagst 95.
Nein, für mich sind es 95%.
80, 95%. Ja. Und was denkt ihr, wie lange beten wir noch weiter?
Bis wir am Ziel sind.
Ja, oder könnte auch sein, bis Gott sagt Stopp, weil es hat sich so Unglaubliches getan. Nein, Glaubliches. So viele Wunder. Und ein großer Zeitraum davon ist überhaupt zu fassen, dass es so ist und dass es so möge bleiben. Da würde ich nie einfach aufhören, aber wir haben noch ein Ziel. Das stimmt.
Sie haben uns auch schon gefragt, ob Sie uns zur Last fallen mit dem Gebet, ob Sie uns bemühen, beschweren, müde machen, so irgendwie, so in dieser Art. Und ich denke auch, nein, wir sind noch nicht am Ziel. Es gibt noch mehr Raum reinzuholen, es gibt noch Dinge, die Gott verändern könnte. Auch wenn wir jetzt auf einem hohen Niveau mit auch viel Dankbarkeit uns zum Gebet treffen, mit viel Lob und Anbetung des Herrn. Möchtet ihr noch was dazu sagen? Ihr seid für mich so ein Beispiel, wo man sehr deutlich machen kann, man muss intensiv und lange an etwas dranbleiben, damit sich etwas bewegt.
Gibt es nichts dazu zu sagen, so gut, ist es.
Danke euch für eure Bereitschaft. Wir bleiben dran, bis Gott den Sieg gibt. Oder, das kann auch sein, bis Gott deutlich macht, es ist Zeit aufzuhören. Es ist Zeit aufzuhören zu stürmen. Ich liebe dieses Beispiel im Neuen Testament, in dem diese Witwe beschrieben wird, die zu ihrem Richter geht und sagt, schaffe mir Recht. Und sie hört nicht auf. Und irgendwann denkt der Richter, ich mache was für sie, sonst kommt sie noch und kratzt mir die Augen aus. Sie bleibt einfach dran, sie bleibt dran, sie bleibt dran, sie bleibt dran. Und ich denke, wir müssen lernen, im Gebet dran zu bleiben. Ja, das ist manchmal mehr als Kampf, das ist manchmal einfach auch nur Krampf und mühsam. Und darum ist es gut, wenn wir uns verbinden. Wenn wir uns verbinden miteinander, und da spürt ihr, da geht es nicht nur um Ehepaare. Letzten Sonntag kam jemand auf mich zu und hat gesagt, ja, meine Frau ist schon gestorben, was soll ich dann jetzt machen? Ja, dann sucht euch jemand, und wenn ihr nicht auf Anhieb merkt, diese Person möchte das, dann sucht euch jemand anders, sucht euch Menschen, mit denen ihr euch verbinden könnt im Kampf um das Anliegen, das euch zu oberst ist. Ich habe es leider nicht verstanden, sonst hätte ich es jetzt eingebaut. Mose kämpft den geistlichen Kampf, Josua kämpft, ich bin gerade fertig übrigens, wenn das Problem war. Mose kämpft den geistlichen Kampf, Josua zieht in die Schlacht und Gott gibt den Sieg. Und noch was ist mir in den vielen Jahren aufgefallen, wir sind manchmal intensiv am Beten und schlecht darin, nachher Danke zu sagen. Und manchmal denke ich mir so im Kopf, im Idealfall würden wir so lange Gott ehren und preisen, wie wir vorher gestürmt haben. Aber das ist ja im richtigen Leben auch nicht so, oder mit den Kindern. Wenn sie unbedingt noch Schokolade oder ein Eis wollen, dann können sie klönen und machen und dann einfach, danke, tschüss. Und so ist es manchmal in unserem Erwachsenenleben auch, oder? Danke, tschüss Gott, hast du gut gemacht. Mose baut einen Altar und er sagt, du bist das Feldzeichen, du bist der, der den Sieg gegeben hat. Und das ist für mich ein typisches Beispiel für geistlichen Kampf. Wenn man erkennt, dass Gott den Sieg gibt, Nicht der Josua war super, nicht der Mose und der Aaron und der Hur in seinem Gebet, in ihrem Gebet waren die Helden, sondern letztlich ist Gott der Held. Das ist für mich echte Demut. Demut ist nicht, ich bin nichts, ich kann nichts, was soll ich überhaupt, sondern Demut heißt, ich stehe an meinem Platz und fülle ihn ganz aus und Gott wirkt durch mich und die Ehre gehört dem Vater im Himmel allein in Jesus Christus. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute vielleicht so wie Israel dauernd auch schwierige Zeiten in der Kirche. Man kann hier, ihr seht das, eine Kirche kaufen. Was kostet, muss schnell schauen. 559, wenn ich es richtig sehe. 1000 ist fast ein Schnäppchen für eine Kirche. Ja? Könnte man als Pastor sich eine Kirche kaufen und sich selbstständig machen. Und es gibt viele Leute, die ja manchmal so ein bisschen hämisch darüber nachdenken, wie es den anderen Kirchen geht. Und ja, dann sich fast ein bisschen freut über die vielen Kirchenaustritte, die sie haben. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich gehöre nicht dazu. Ich denke, wir schütten hier das Kind mit dem Bade aus. Und ich sage euch auch, warum. Wenn ihr in euer Leben zurückschaut, die so in den 70er, 80er Jahren, vielleicht noch ein bisschen später zum Glauben gekommen seid, meine Generation ist schon ein bisschen anders, aber die ein bisschen älter noch sind als ich, dann fällt mir immer auf, dass ihr alle eine christliche Sozialisation hinter euch hattet. Ihr seid irgendwo im Rahmen einer Kirche mehr oder weniger aufgewachsen. Kaum jemand ist als völliger Atheist zum Glauben gekommen. Ihr hattet die Sehnsucht, Gott persönlich kennenzulernen, weil ihr wusstet, dass es Gott gibt. Ihr hattet vielleicht auch große Frustrationen in der Kirche erlebt, in der ihr wart, oder negative, schwierige Sachen, aber trotzdem wusstet ihr im tiefsten Inneren eures Herzens, dass es Gott gibt. Und heute, wenn die Kirchen an Einfluss verlieren, dann geschieht das, was man hier auf dieser Grafik sieht, der orange Teil wird immer größer. Und es ist unendlich viel schwieriger, einen Atheisten zum Glauben zu bringen, als einen Menschen, der wohl weiß, dass es Gott gibt, aber keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Und darum freut mich das nicht, wenn es den Kirchen nicht gut geht. Es freut mich nicht, wenn ich über Kirchenaustritte lese, auch wenn hier der blaue Teil ein bisschen Zuwachs hat. Letztendlich sind wir immer noch unglaublich wenig Menschen, die Jesus Christus kennen. Unglaublich wenig Menschen, die wirklich mit Jesus leben. Ich habe Hoffnung für unsere Stadt und für unser Land. Ich habe Hoffnung für unsere Stadt und für unser Land, weil ich glaube, dass Gott auf unsere Gebete nochmals antworten wird. Weil ich überzeugt bin, dass wir diesen Kampf auf allen Ebenen kämpfen müssen. Am grünen Donnerstag auf die Straße gehen und das Evangelium verkünden und herausschreien über die Lautsprecher, was an Karfreitag und Ostern und dort herum geschehen ist. Im Outreach, im Gebet, das alles vorbereiten, kämpfen, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich denke, das ist das, was wir brauchen. Darum auch wieder dieser Hinweis auf die Gebetstage vor Ostern, von Montag bis Donnerstag. Ich sage bewusst Gebetstage, obwohl es eigentlich Gebet und Fasten oder Fasten und Gebetstage sind. Aber ich möchte alle einladen, auch die, die nicht fasten können, wollen oder noch nicht verstanden haben, warum Fasten sinnvoll ist, kommt in 2 Wochen dran. Reserviert euch die Zeit, vielleicht über Mittag in diese Fürbitte einzustimmen. Und wenn ihr nicht hierher kommen könnt, dann könnt ihr auch dort, wo ihr seid, beten. Und wir wollen wieder Anliegen sammeln und einfach 4 Tage lang diese Anliegen vor Gott bringen. Gott in den Ohren liegen, sie ihm in die Ohren reiben und sagen, wir warten auf dich, Vater. Wir warten im Namen Jesu Christi darauf, dass du eingreifst und handelst. Lade euch ein dazu. Amen.